In der vergangenen Woche kam ich aus USA zurück, aus einer Vortragsreise, die ganz weit im Westen begann, in Seattle. Und dann habe ich mich weiter vorgearbeitet bis nach Osten. Die letzte Station war die Stadt Philadelphia. Philadelphia kennen wir aus der Bibel und es ist derselbe Name, der dort vorkommt in Offenbarung. Und diese Stadt trägt diesen Namen, Philadelphia. In Philadelphia wurde die Unabhängigkeit der USA ausgerufen und es war einmal in der Zeit, da war Philadelphia die Hauptstadt der USA. Später ist das dann Washington geworden. Und in dieser Stadt Philadelphia gibt es ein Rathaus. Und dieses Rathaus hat man geplant als das höchste Gebäude der Welt. Und das war gebaut als ein Ziegelgebäude und das dauerte etliche Jahre, bis man das fertig hatte. Es sollte ein Weltsuperlativ werden, das höchste Gebäude der Welt. Aber während der Bauzeit wurde in Paris der Eiffelturm gebaut und er war noch höher geplant als dieses Rathaus von Philadelphia. So ist also dieses Gebäude nie ein Weltsuperlativ geworden, wie es geplant war, sondern der Eiffelturm war eher fertig, gab es eine Zeit, der Eiffelturm das höchste Gebäude der Welt war. Aber dennoch sind die Leute stolz auf ihr Gebäude. Es ist nämlich das höchste Backsteingebäude in den USA. Zwar nicht ein Weltsuperlativ, aber doch immerhin noch ein Superlativ. Heute Morgen wollen wir nachdenken über die Frage von Superlativen. Und zwar soll es darum gehen, um Superlative in der Bibel. Alle Superlative, die wir Menschen machen, sie können sehr schnell abgelöst werden durch andere, durch Gebäude, die noch höher sind oder im Sport Weltrekorde, die von anderen überboten werden. Es geht immer darum, dass dann ein anderer die Nase noch ein Stückchen weiter vorn hat. Bei der Bibel ist es anders. Die Superlative der Bibel sind in den meisten Fällen so, dass sie unüberbietbar sind, durch nichts. Nie kommt man an diese Grenze heran. Und darum lohnt es sich einmal, über die Superlative der Bibel nachzudenken. Zunächst einmal ist die Bibel selbst ein Superlativ. Warum? Es ist das einzige Buch, das von Gott autorisiert ist. Es gibt kein anderes Buch in der ganzen Weltgeschichte, das von Gott autorisiert ist, das seinen Stempel trägt, sein Autoritätssiegel. Nur die Bibel. Darum ist die Bibel ein Weltsuperlativ. Wenn ich Bücher schreibe, stelle ich fest, dass ich in der nächsten Auflage schon manches ändern muss. Aufgrund besserer Erkenntnis oder weil mir bessere Formulierungen einfallen. Ich korrigiere es. Und so ist das mit allen Büchern dieser Welt. Sie müssen korrigiert werden in der nächsten Auflage. Die Bibel ist nie korrigiert worden. Sie war auf Anhieb richtig. Das ist etwas Besonderes an der Bibel. Und sie muss auch nie korrigiert werden. Auch wenn Menschen im Augenblick meinen, dies oder jenes ist nicht ganz richtig. Wir wissen das besser. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann stellen wir fest, auch aus wissenschaftlicher Sicht, zum Beispiel, dass die Bibel Recht behält, weil es das Buch der Wahrheit ist. Es ist auch das einzige Buch der Wahrheit, das wir kennen. Kein anderes, von keinem anderen Buch kann das so gesagt werden. Vor einigen Jahren war ich in Moskau zu verschiedenen Vorträgen, zu evangelistischen Vorträgen an verschiedenen Plätzen. Wir waren in Krankenhäusern, in Universitäten und wir waren auch in einer großen Bibliothek in Moskau. Da standen Tausende von Büchern und da hatten sich nun Leute versammelt und ich hielt dort einen Vortrag. Und da habe ich den Leuten gesagt, ihr habt hier sehr viele Bücher, sehr dicke Bücher. Aber ich habe hier heute ein Buch mitgebracht und das übertrifft alle Bücher in dieser riesigen Bibliothek. Denn dieses Buch, das ist von Gott. Und das kann man von keinem anderen Buch hier sagen. Wir sehen also, es ist eine ganz ausgezeichnete Botschaft, eine einmalige Botschaft, die wir hier in dieser Bibel haben. Ich hielt anderswo einen Vortrag und habe den Leuten gesagt, es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen. Und dann kam ein Mann hinterher zu mir, der weit von der Bibel weg war und der sehr beschäftigt war mit vielen Dingen seines Lebens. Und er sagte mir, wissen Sie, die Bibel ist mir zu dick zum Lesen. Und dann fing er an zu handeln. Und ich habe mich auf diesen Handel eingelassen. Ich habe gesagt, nun gut, kein Problem, wenn Ihnen die Bibel zu dick ist, nehmen Sie doch nur das Neue Testament. Dann haben Sie schon mal viel weniger als die Hälfte. Und wenn Sie das alles lesen, dann werden Sie sehr viel Information haben über Gott, über Jesus, über das Heil. Und Sie werden nach Hause finden, zum ewigen Ziel. Naja, meint er, das ist mir immer noch zu viel. Ach, sagt er, so ein Neues Testament, wann soll ich das lesen? Ich habe so viel zu tun. Ich sage, kommen Sie her, ich handle mit Ihnen weiter runter. Lesen Sie nur das Johannesevangelium. Da finden Sie das Heil drin. Wenn Sie das tun, dann nach Leben. Ja, nee, sagt er, das ist mir immer noch zu viel. Der muss sehr beschäftigt gewesen sein. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt was liest. Und dann sagte ich, wissen Sie, ich gehe mit Ihnen noch weiter runter. Wenn Ihnen das Johannesevangelium zu lang ist, nehmen Sie Kapitel 3. Kapitel 3 des Johannesevangeliums, da steht drin, dass Sie von Neuem geboren werden müssen, dass Sie diesen Jesus annehmen. Dadurch können Sie selig werden. Das reicht. Ach, sagt er, das ist mir immer noch zu lang. Ich denke, was ist mit dem Mann nur los? Und dann ging ich aufs Ganze, ich sage, passen Sie auf, jetzt mache ich Ihnen letztens Angebot. Lesen Sie Johannes 3, Vers 16. Das reicht für die Ewigkeit. Wenn Sie das beherzigen allerdings, das müssen Sie tun, nicht nur lesen. Wo da steht, als hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn Sie das glauben, dass dieser Gott Sie so geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, für Sie persönlich, und das zu Herzen nehmen und damit leben, dann haben Sie ewiges Leben. Da wurde mir bewusst durch dieses Gespräch, wie erstaunlich die Bibel vorgeht. Sie kann uns sehr viel Information geben, aber sie kann uns die Information, die wir brauchen zur Ewigkeit, auch ganz knapp sagen, dass wir das verstehen. Wenn wir diesen einen Satz verstanden haben, haben wir schon das Evangelium verstanden. Ich wüsste kein Buch, bei dem es eine solche Zusammenfassung gibt, wo ein ganzes Buch in einem einzigen Satz zum Ausdruck gebracht werden kann. Das gibt es nicht noch einmal. Wenn man von irgendeinem Buch der Weltgeschichte eine Zusammenfassung schreiben wollte, dann dauert das, braucht man dazu ein paar Seiten, bis man so etwa den Inhalt erfasst hat, in wenigen Worten. Bei der Bibel, und das ist auch ein Superlativ, da kann man das mit einem Satz sagen. Gott hat uns unvorstellbar lieb, so lieb, dass er seinen Sohn für uns dahingegeben hat. Und dass wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Und geht nicht verloren, das ist auch ausgedrückt. Wer das nicht tut, der geht verloren. Alles in einem Satz ausgedrückt. Das schafft kein Philosoph, kein Dichter und kein Denker. Das schafft nur die Bibel. Woran liegt das? Das liegt am Autor. Wer ist der Autor der Bibel? Es gibt nicht nur einen Autor, es gibt drei Autoren, von denen die Bibel stammt. Der Jesus sagt in Johannes 17, Vers 17, da betet er zu Gott, dem Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Wer also ist der Autor? Gott, der Vater. Von ihm stammt die Botschaft der Bibel. Aber es gibt einen zweiten Autor. In Galater 1, Vers 12, da sagt Paulus, ich habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Da haben wir schon den zweiten Autor. Jesus Christus ist also auch der Autor der Bibel. Und es gibt noch einen dritten Autor, und davon lesen wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21. Da steht, von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Der Heilige Geist ist also der dritte Autor der Bibel. Nun mag vielleicht ein Kritiker sagen, na ja, aber da steht doch so vieles, was Menschen geschrieben haben. Im Psalm 32, da schreibt der David über seine Sünde. Er klagt sich an über seine Sünde. Und er sagt, da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Das schreibt er doch ganz persönlich von sich, von seiner Sünde. Wo ist denn da Gott, der Autor? Ich glaube, niemand von uns hat Spaß daran, über seine Sünde zu schreiben, über seine Verfehlungen. Ganz bestimmt nicht. Der David auch nicht. Vom Heiligen Geist getrieben, hat Gott ihm gesagt, schreibe auf, wie dir zumute ist nach deiner Sünde, für die Menschen. Für Millionen von Menschen, die das lesen werden. Und so sehen wir, so hat Gott die Menschen mit hineingezogen, mit ihrem eigenen Leben, aber angetrieben vom Heiligen Geist, angetrieben durch den lebendigen Gott, das zu sagen, was sie mit ihm erlebt haben und was sie mit der Sünde erlebt haben, mit der Befreiung erlebt haben, mit der Erlösung erlebt haben. Und so ist die Bibel ein einmaliges Werk, was es nicht noch einmal in der Weltgeschichte gibt, von diesen drei Autoren, Gott dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, unter Einbeziehung vieler Menschen, die ihre Erlebnisse mit dem lebendigen Gott gehabt haben. Und diese Geschichte mit den Menschen hört nicht auf. Diese Zeugnisse, die wir eben gehört haben in den verschiedenen Gemeinden, da haben wir etwas Lebendiges gesehen, wie Gott handelt und wirkt. Und das auch heute tun will und uns auch heute rufen will zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Schauen wir uns einmal einige dieser Weltsuperlative an, die in der Bibel stehen. In der Bibel wird berichtet von dem sonderbarsten Schiff der ganzen Weltgeschichte. Millionen von Schiffen sind gebaut worden während der Weltgeschichte. U-Boote, Erzfrachter, Segelschiffe, Passagierschiffe, alle möglichen Schiffe sind gebaut worden. Aber ein Schiff ist so außergewöhnlich, dass es nur ein einziges Mal gebaut wurde. Ein Typ, den es nur einmal gibt in der ganzen Weltgeschichte. Das ist ein Weltsuperlativ. Einige Fragen möchte ich einmal stellen zu diesem Schiff, damit uns klar wird, was damit gemeint ist. Welches Schiff wurde von keinem Menschen in Auftrag gegeben und doch existierte es? Merken wir schon, die Frage ist sonderbar. Welcher Reeder ließ nur ein einziges Schiff bauen und dennoch ist sein Schiff, das noch nicht einmal einen Namen trug, weltbekannt? Welches Schiff wurde nur zu dem Zweck der Jungfernfahrt gebaut? Ungewöhnlich. Man baut doch ein Schiff, um möglichst tausend oder mehrere Fahrten zu machen. Hier wurde ein Schiff gebaut, nur für eine einzige Fahrt, nur für die Jungfernfahrt. Die Titanic machte auch nur die Jungfernfahrt, aber geplant war es für viele Fahrten. Bei der Jungfernfahrt lief das Schiff auf einen Eisberg und ging unter. Dieses Schiff, von dem hier die Rede ist, war überhaupt nur geplant für die Jungfernfahrt. Aber es ging nicht unter. Es konnte auch nicht untergehen. Von welchem Schiff mit einer Tonnage von der Größenordnung der Ozeanliner existierten noch nicht einmal Konstruktionszeichnungen? Es gab gar keine Zeichnung davon. Und war ein Riesenschiff wie ein Ozeanliner. Welches Schiff verfügte weder über Ruder, Segel noch Antrieb? Und dennoch konnte es über ein Jahr auf Hochsee fahren. Welches Schiff lief aus, ohne einen Zielort zu kennen? Auch ungewöhnlich. Jedes Schiff fährt irgendwo hin, meinetwegen von Hamburg nach New York oder wo auch immer. Immer ist ein Ziel vorgegeben. Hier wird ein riesiges Schiff gebaut, in der Größenordnung eines Ozeanliners, mit unbekanntem Ziel. Sowas kann nur die Bibel sagen. Schauen wir uns einmal den Steckbrief dieses Schiffes näher an. Dieses Schiff wurde direkt von Gott in Auftrag gegeben. Gott selbst war der Reeder dieses Schiffes. Er betrieb es. Von Gott stammte auch der Konstruktionsentwurf zum Bau dieses Schiffes. Er hatte genau gesagt, wie es gebaut werden soll. Gott war auch der Steuermann des Schiffes. Darum brauchte dieses Schiff weder Kompass noch Ruder. Erbaut wurde es auf der Werft von Noah. Noah war weder ein gelernter Schiffbauer noch Ingenieur, sondern ein Nomade und Viehzüchter. Aber bei der Ausschreibung Gottes bekam Noah den Zuschlag. Warum? Weil er der Einzige war, der Gott vertraute. Das reichte aus. Gott setzt alles auf das Vertrauen, das wir haben in ihn. Und unter der ganzen Menschheit fand er nur einen, der Gott vertraute. Das war Noah. Und darum hat er gesagt, Noah, du wirst dieses Schiff bauen. Und ich werde dir sagen, wie du es bauen sollst. so lief das Schiff unter der unsichtbaren Flagge Gottes und es wurde im 600. Lebensjahr Noahs in Dienst gestellt. Dieses sonderbare Schiff machte nur eine einzige Fahrt. Es war nur geplant für die Jungfernfahrt. Das Schiff hatte die kostbarste Fracht an Bord, die je ein Schiff mit sich führte. Es gab Schiffe in der Weltgeschichte, die hatten viel Gold an Bord und sind sie untergegangen. Naja, ist viel verloren gegangen. Aber dieses Schiff hatte die kostbarste Fracht überhaupt, die je von einem Schiff transportiert worden ist. Und das war das Erbgut für uns Menschen und für alle Landlebewesen. Wäre dieses Schiff untergegangen, wären wir heute nicht hier. Das heißt, unser Leben ist schicksalhaft verknüpft mit diesem Schiff. Es transportierte unser Erbgut. Natürlich konnte dieses Schiff nicht untergehen, weil Gott Konstrukteur, Reeder und Steuermann war. Ein ganz außergewöhnliches Schiff. Es war die Arche von Noah, gebaut im Auftrag Gottes. Es hatte eine Tonnage von 22.000 Bruttoregistertonnen. Das ist unvorstellbar groß. Bis zum Jahre 1884 ist nie ein Schiff gebaut worden, das auch nur annähernd diese Größe hatte. Denn es musste alle Landlebewesen mitnehmen, je ein Paar, und das Futter für ein Jahr. Oft wird mir die Frage gestellt, ja, waren denn die Saurier auch an Bord? Nein, natürlich waren die an Bord. Gott hatte gesagt, von allen Landlebewesen je ein Paar. Natürlich sind die Saurier riesengroß. Saurier wachsen ein Leben lang. Man musste ja nicht die größten Tiere nehmen. Man konnte ja Jungtiere nehmen. Die fressen nicht so viel und brauchen nicht so viel Platz. So waren sie auch an Bord. Damals gab es sehr viele Tierarten. Und wir wissen heute, dass auch heute noch Tierarten aussterben. Von Jahr zu Jahr sterben Tiere aus. Und so fanden viele Tiere nach den umwälzenden Veränderungen nach der Sintflut nicht mehr die Lebensbedingungen, dass sie dort weiterleben konnten, und so starben sie aus. Das ist eine Folge der Veränderungen auf der Erde nach der Sintflut. Das Klima hat sich radikal verändert. Die Aufteilung von Wasser und Land hat sich radikal verändert. Viele, viele Dinge haben sich grundlegend verändert. Wir können uns die Welt, wie sie vor der Sintflut war, überhaupt nicht mehr vorstellen, wie sie gewesen ist. Die Sintflut war auch die größte Katastrophe, die die Weltgeschichte je erlebt hat. Das sollten wir auch wissen. Und das sollten wir einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass mehrere Millionen von Menschen untergegangen sind. Wir können es ganz radikal sagen, sie sind ersoffen in einem riesigen Wasser. Wer hat das gemacht? Wessen Wille war es? Es war der Wille Gottes. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in unseren Tagen ein völlig falsches Gottesbild haben. Wir predigen vielleicht nur noch die Liebe Gottes und sagen, Gott ist die Liebe über alles. Und er wird alle annehmen, alle Menschen, egal wer sie sind. Alle sind sie in Gottes Hand. Und das ist ein Riesenirrtum unserer Zeit, weil wir nicht mehr ertragen können, dass Gott auch ein Gott des Gerichtes ist. Er hat ein Gericht gebracht über die Menschheit, die böse geworden war. Und er hat gesagt, es gereut mich, dass ich den Menschen gemacht habe. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Dieser lebendige Gott sagt, hätte ich es lieber nicht tun sollen, weil sie so böse geworden waren. Und darum hat er das Gericht kommen lassen. Gott ist also der Verursacher auch der Sintflut. In Amos 3, Vers 16 steht, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Wir sehen, der liebe Gott, von dem wir so oft reden, ist auch ein Gott des Zornes über die Sünde. Aber auch ein Gott der Rettung. 8 Seelen wurden gerettet. Nur 8. 8 wurden durch die Arche gerettet. Diese Arche ist ein wichtiger Hinweis, auch neutestamentlicher Art. Die Rettungsarche des Neuen Testamentes heißt nämlich Jesus. Und es werden nur, das können wir daraus lernen, aus dieser Sintflutgeschichte, es werden nur die Menschen am Ende gerettet sein, die sich auf der Arche Jesus befinden. Die anderen sind verloren. Sie werden untergehen. Sie werden die Ewigkeit nicht bei Gott zubringen. Das können wir daraus auch lernen. An diesem riesigen, an diesem gewaltigen Sintflutgericht, das dort stattgefunden hat. Nur diejenigen, die Gott vertrauten, fanden Rettung. Die anderen waren sehr erhaben und sagten, also dieser Noah, das muss ja ein Dummkopf sein, sondergleichen. Der erzählt uns hier, dass Gott hier ein Gericht machen wird mit Wasser. Er hat das ja gepredigt. Er hat es den Leuten ja gesagt. Er hat gesagt, das wird kommen. Da baut er ganz oben auf dem Berg, wo viel Wald ist, da baut er dort ein Riesenschiff. Und die Leute lachten und sagen, was für ein Blödsinn. Wie kann man dort oben ein Schiff bauen? Da wird nie Wasser sein. Dort unten am Hafen, ganz wo es tief ist, da muss man ein Schiff bauen. Und dann kann man einen Stapellauf machen, dann kann man das Schiff zu Wasser lassen. Wie kann man so dumm sein, oben auf dem Berg ein Schiff bauen, wo die Wälder sind? Und er hat gesagt, Gott wird Wasser kommen lassen. Es wird viel Wasser kommen. Und alle Menschen werden untergehen. Tut Buße, kehrt um. Und sie dachten, wo soll das Wasser herkommen? Unmöglich. Sie haben das nicht geglaubt. Und so sind sie untergegangen. Das kann uns auch so gehen. Dass wir sagen, die Welt geht wunderbar weiter. Die Erde dreht sich in 24 Stunden um ihre Achse. Das geht morgen genauso weiter wie übermorgen. Und wir vergessen, dass Gott einen Tag gesetzt hat, wo es zu Ende ist. Und dann wird er die Frage stellen, wie habt ihr euch entschieden? Wo seid ihr? Auf welcher Seite steht ihr? Steht ihr auf der Seite Gottes, so wie Noah, oder nicht? Diese Frage steht dann zur Debatte. Und darum machen wir solche Veranstaltungen, um zu rufen, wer sich rufen lässt. Damit Menschen kommen und das Heil besteigen in der Arche Jesu. Jetzt ist noch Zeit, jetzt ist Zeit der Gnade. Jetzt können wir kommen, jeder, der da will. Manche Leute fragen, wie kommt das eigentlich, dass wir die Erdbeben haben auf dieser Welt, Überschwemmungen und Flutkatastrophen, Schiffskatastrophen, Untergang der Titanic, der Estonia, immer wieder gehen Schiffe unter, es gibt so viele Katastrophen. Warum lässt Gott das zu? Ich muss es noch viel schärfer sagen. Gott lässt es nicht nur zu, Gott veranstaltet es sogar. Es ist der Wille Gottes, dass das stattfindet. Haben wir das schon mal bedacht? Lesen wir dazu mal Jesaja 45, die Verse 5 bis 7. Da steht, ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Hätten wir das gedacht, dass der Herr das tut? Ihm geht nichts in der Weltgeschichte verloren, gar nichts. Vieles, muss man sagen, tun wir Menschen allerdings. Da ist nicht Gott der Verursacher. Das müssen wir uns zuschreiben, wegen unserer Sünde, weil wir gefallene Wesen sind. Das ist der Punkt, das müssen wir auch sehen. Schauen wir uns einige weitere Superlative an, die wir in der Bibel finden. Ich mache mal so einen Sprung durch die Bibel an vielen Stellen vorbei. Wer war der stärkste Mann? Antwort: Simson. Der hat einen Löwen zerrissen mit bloßen Händen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Löwen gesehen habt, direkt so Auge in Auge, so im Käfig, dann ist das ganz gut. Aber wenn das so auf freier Wildbahn ist und da kommt einem ein Löwe entgegen, ich weiß nicht, wie wir uns verhalten. Am besten nicht. Der Simson stand einem Löwen gegenüber und nicht so ein altes Tier, der schon lahmte oder sonst was. Ein junger, ein kräftiger, ein lebendiger Löwe. Und der Simson geht auf den zu, packt ihn mit den Händen und zerreißt ihn. Was für eine Kraft. Und die Bibel sagt, die Kraft Gottes kam über ihn. Das schafft kein Mensch sonst. Nie in der Weltgeschichte ist das so passiert, wie dort, wie wir es in der Bibel lesen. Er war auch der schnellste Mann. Da können sich die Läufer bei der Olympiade, die eine Goldmedaille bekommen haben, eine Scheibe von abschneiden. Denn die Bibel berichtet uns, dass er 300 Füchse gefangen hat. Wer hat schon mal einen Wettlauf gemacht mit einem Fuchs? Da können wir die Leute mit der Goldmedaille ansetzen. Die werden den Fuchs nie einholen. Der ist schneller. Aber Simson fing 300 Füchse. Daraus folgerlich, Was muss das für ein schneller Mann gewesen sein? Nicht nur stark, auch schnell. Und er war auch der erfolgreichste Krieger. Denn die Bibel sagt uns im Buch Richter, dass er 1000 feindliche Soldaten mit einem Unterkieferknochen eines Esels erschlagen hatte. Also kein Gewehr, kein Speer, nichts. So einen gammeligen Knochen, der da vielleicht in der Wüste lag. Den hat er genommen und 1000 Krieger damit besiegt. Wie kam das denn? In der Kraft Gottes. Das ist es. Das können wir daraus lernen. In der Kraft Gottes. Das ist es. Und in der Kraft Gottes gehen wir hinaus in diese Welt und haben dieser Welt eine Botschaft zu sagen. Eine Botschaft der Rettung. In unserer Zeit ist es üblich, dass man viele Reisen unternimmt. Und so schließen sich manchmal Leute zusammen zu einer Reisegesellschaft. Es wird ein Bus gemietet oder auch ein Schiff. Und dann fährt man irgendwo hin. Eine Reisegesellschaft. Aber welches war die größte Reisegesellschaft? Davon berichtet die Bibel. In 2. Mose 12, Vers 31 bis 41 wird darüber geschrieben. Und da heißt es in Vers 37, also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot. 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Na, jetzt können wir mal rechnen, wie viel waren das? Das waren 600.000 Mann, jetzt die Frauen dazu. Naja, das sind schon 1,2 Millionen. Wenn jeder nur 2 Kinder hatte, und das glaube ich nicht, die hatten mehr Kinder, dann sind wir ganz locker bei 2,5 Millionen. Eine Reisegesellschaft von 2,5 Millionen. Hab's noch nie gegeben. Die kompakt zusammen und das Vieh noch dazu. Und die reisten durch die Wüste. Nicht mit einem modernen Schiff oder im klimatisierten Bus, sondern in der sengenden Sonne. 40 Jahre. Das war auch gleichzeitig die längste Reise, die gemacht worden ist. Davon berichtet uns die Bibel. Wir haben alle ein paar Schuhe an heute. Der eine hat schwarze an, der hat braune an. Ich möchte mal fragen, wer hat ein paar Schuhe, die er schon länger als 2 Jahre trägt? Mal Hand hoch. Dankeschön. Wer hat Schuhe, die er schon länger trägt als 5 Jahre? Das sind schon deutlich weniger. Und wer trägt ein paar Schuhe, die er schon länger als 10 Jahre trägt? Ja, jetzt wird's dünner. Jetzt sehe ich nur noch eine Hand. Jetzt schauen wir uns einen Weltsuperlativ an. In 5. Mose 29, Vers 4, da heißt es, er hat euch 40 Jahre in der Wüste wandeln lassen. Eure Kleider sind euch nicht in Lumpen vom Leib gefallen. Die Schuhe sind euch nicht an den Füßen zerrissen. Auch ein Wunder, dass die Schuhe 40 Jahre aushalten. Und nicht auf sauberem Parkett, durch die Wüste, über Stock und Stein, Sand, heißen Sand und alles. Und 40 Jahre halten die Schuhe. Da sehen wir, wenn Gott etwas tut, dann geht das. Man kann vielleicht sagen, Schuhe aus der Werkstatt Gottes, die halten 40 Jahre. Gibt es nur in der Bibel. Jedes Jahr in dieser Welt werden Misswahlen durchgeführt. Da wählt man Miss World, Miss Universum, Miss Germany, nicht wahr? Die schönsten Frauen werden gesucht. Wer ist die schönste im ganzen Land? Nicht? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Nicht? Wer ist die allerschönste? Und immer wieder sind es andere, die neu gewählt werden müssen. Weil dann die Schönheit schon vergangen ist beim nächsten Jahr. Wer in diesem Jahr gewonnen hat, im nächsten Jahr ist schon nicht mehr ganz so schön. Das lässt nach. Kommt eine andere, die jünger ist, die dann gewinnt. Oder wie auch immer. Die Bibel berichtet uns von den schönsten Frauen der Welt. Und die finden wir im Buche Hiob. Da heißt es, im ganzen Land fand man keine schönen Frauen. Und die hatten auch schöne Namen. Jemina, das heißt Täubchen, Kezia, Zimtblütchen, Kirnhupach, Salbhörnchen. Wenn das nicht mal ein paar schöne Namen, wenn jemand eine Tochter hat? Mal empfehlen, nicht? Gute Möglichkeit. In der Bibel finden wir schöne Namen. In Hiob 42, Vers 12 lesen wir, und der Herr segnete Hiob fortan als einst, so dass er 14.000 Schafe kriegte, 6.000 Kamele und 1.000 Joch Rinder und 1.000 Eselinnen. Aber in Vers 13, da kommt das Schönste. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter. Und es wurden nicht so schöne Frauen gefunden in allen Landen wie die Töchter Hiobs. Die hätten, wenn es damals schon die Wahlen gegeben hätte, ganz locker wären die Miss World geworden. Ganz bestimmt. Claudia Schiffer wäre vor Neid erblasst, hätte sie diese 3 Töchter Hiobs gesehen. Wir sehen daran auch, Gott liebt die Schönheit. Und das ist ein wichtiger Punkt des Himmels. Im Himmel wird alles schön sein. Jetzt werden wir hier auf der Erde, nehmen wir zu, vielleicht an Weisheit, aber auch an Alter, die Falten werden mehr, vielleicht die Haare werden grau, bei dem einen und bei anderen mehr oder weniger. Und alles lässt so etwas nach. Aber für den Himmel hat Gott vorgesehen, da wird alles schön sein. In Jesaja 55, Vers 5 heißt es, der dich herrlich gemacht hat. Er hat uns herrlich gemacht für den Himmel. Und da wird keine Schönheit mehr vergehen. Vergessen wir das nie. Im Himmel werden wir alle schön sein. So schön, wie nie ein Mensch hier auf der Erde gewesen ist. Und darum ist dieses Lied auch so schön, was ich so sehr liebe. Schönster Herr Jesu. Ein wunderbares Lied. Er repräsentiert die höchste Schönheit. Kommen wir zu einem anderen Aspekt. Ich muss hier so einige Punkte durchgehen in der Zeit, die mir so zur Verfügung steht. Wer war der größte Liedermacher? Nun, vielleicht denkt jemand an Elton John, der damals, als die Lady Di von England da den Unfall hatte und starb, hat er das Lied gesungen, Candle in the Wind. Und auf Anhieb, sofort, war das ein Weltbestseller. Sofort auf Platz 1 war dieses Lied. Es wurden Tausende von Kassetten und CDs verkauft. Er war plötzlich der Star der Welt auf Platz Nummer 1. Aber er ist abgelöst worden, er kann den Platz nicht halten. Dann kam Britney Spears mit ihren Liedern. Stand auch auf Platz 1. Aber schon wieder abgefallen. Lässt sich nicht lange halten. Was wir in der Bibel finden, das ist bleibend, das ist unerreichbar. Es war König Salomo, und von ihm heißt es in 1. Könige 5, Vers 12, und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Können wir uns das vorstellen? 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Das ist gewaltig, das ist unerreichbar, das ist ein Weltsuperlativ, das ist das Höchste, was es gibt. Und darum, davon hatte die Königin von Saba gehört. Und sie hat gesagt, ich muss den Mann mal kennenlernen, der so viel Weisheit hat. Da machte sie eine Karawane, stellte sie zusammen und sie reiste tausende von Kilometern, um diesen Mann zu sehen. Und dann kommt sie dorthin und sieht die Weisheit dieses Salomo, dieses Mannes, dieses Königs. Und dann macht sie einen Ausspruch. Und er hat mich sehr getroffen, als ich den zum ersten Mal hörte. Da sagt diese Königin, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Ich habe viel gehört von diesem König, von seiner Weisheit, von seinen Liedern. Aber jetzt, nachdem ich mit ihm unterhalten habe, ich staune nur, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Und das ist mir ein Bild geworden, das will die Bibel auch sagen. So wird es einmal im Himmel sein. Wir können noch so viel predigen über den Himmel. Wir werden es nicht fertigbringen, das so zu predigen, dass wir die Wirklichkeit beschreiben können. Es ist unvorstellbar schön im Himmel, sodass wir sagen werden, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Nicht 1% von dem, wie es schön sein wird. Unendlich schön wird es sein. Können wir wirklich so sagen. Das hat man uns nicht gesagt. Die Bibel lässt uns immer wieder hineinschauen in die Herrlichkeit des Himmels. Aber wenn wir dort angekommen sind, da werden wir sagen, nicht 1% von dem haben wir erahnen können, was Gott bereitet hat. Und darum steht dort auch, was kein Auge gesehen hat und in kein Ohr gedrungen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. In der Bibel finden wir auch die kürzeste Bekehrungsgeschichte. Manche Leute meinen, man braucht 3 Jahre, bis man sich bekehrt hat. Überhaupt nicht wahr. Das geht sehr kurz. In Matthäus 9, Vers 9 finden wir die allerkürzeste Bekehrungsgeschichte, die in der Bibel aufgezeichnet ist. Und da steht: Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, und der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Das ist eine Bekehrungsgeschichte, was? Folge mir! Und er steht auf, springt auf, ohne Kündigung, ohne was, und geht mit Jesus mit. Wenn das doch so auch wäre in unseren Tagen. Und die Botschaft sagt, und man sagt, folgt Jesus. Und wir tun das. Und sagen, jawohl, hier bin ich. Ich folge ihm. So ist das möglich. Wir müssen nicht 1000 Predigten hören, bis wir uns bekehren können. Es muss in unser Herz dringen, dass das nicht außen vordringt. Und dann sagen wir, ja, Herr, ich folge dir. Und der Mann hat sich bekehrt zu Jesus und wir haben das Matthäus-Evangelium von ihm. Gott hat ihn sehr gesegnet. Ich habe eine andere kurze Bekehrungsgeschichte gehört von einer Frau, das ist in Russland passiert. Und zwar sagte eine Frau zu einer Straßenpassantin: Gott segne sie. Diese unbekannte Frau sagt darauf: Ja, welchen Gott meinen Sie denn? Gibt doch so viele Götter, welchen meinen Sie? Da zieht diese Frau aus ihrer Handtasche eine Bibel heraus und sagt: Diesen Gott, von dem dieses Buch spricht. Und sie sagt: Ich weiß nichts davon. Da sagt die Frau: Nehmen Sie diese Bibel mit und lesen Sie die. Und sie haben die Adressen ausgetauscht. Und nach einiger Zeit kommt diese Frau zurück, diese unbekannte Straßenpassantin, und sagt: Ich habe jetzt das Buch gelesen. Jetzt weiß ich, welchen Gott Sie meinen. Sie meinen Jesus Christus. Und ich habe ihn gefunden. Da hat die sich auch bekehrt. Aufgrund von 3 Wörtern. Gott segne sie. Haben wir das schon mal zu jemandem gesagt? Haben wir schon mal jemanden so angesprochen, dass der ganz perplex war, wen meinst du, wen überhaupt, was soll das? Und kommen dadurch in ein Gespräch. Ich staune, wie Gott tausende von Möglichkeiten nutzt, um Menschen zu gewinnen. Vielleicht eine ideale Chance in diesen Tagen, dass wir unser Telefon benutzen und Leute einladen und sagen: Kommt doch auch mal hin, wir haben noch 3 Abende vor uns. Noch 3 Möglichkeiten, Menschen zu Jesus zu führen. 3 Möglichkeiten. Und Gott hat uns das in unsere Hände gegeben. Wenn wir nichts tun, passiert nichts. Wenn wir uns auf den Weg machen und einen Nachbarn besuchen oder einen Kollegen oder wen und sagen: Da musst du kommen. Und wenn du kommst, du kannst alles gewinnen. Aber hörst du doch an. Und wenn du aus Neugier kommst, ist egal. Aber komm, damit du konfrontiert wirst mit dem, was Gott sagt. Es kann geschehen. Ich bin so froh, dass Menschen in diesen Tagen den Herrn gefunden haben. Sogar ein Moslem war dabei. Großartig, was Gott tut. Wir haben viel Grund zum Danken. Ich komme jetzt zum kürzesten Vers der Bibel. Welches ist der kürzeste Vers? Es gibt lange Verse, kurze Verse. Der kürzeste steht in Johannes 11, Vers 35. Und da heißt es: Da weinte Jesus. Im Griechischen sind das nur 2 Wörter. Da weinte Jesus. Warum weinte Jesus? Er war gekommen, als Lazarus gestorben war, dort auf der Beerdigung. Und dort auf der Beerdigung sah er, wie die Menschen trauerten, wie sie weinten. Er hat mitgeweint. In Römer 12, Vers 15 heißt es: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ich staune mal darüber, Gott gibt nicht nur Befehle. Der Jesus sagt nicht nur: tut das, er hat es selbst uns vorgemacht. Er hat selbst auch geweint mit den Trauernden. Er war auch zutiefst ergriffen. Und doch wusste er kann die ganze Situation im Augenblick wenden, indem er den Lazarus aus dem Grab geholt hat. Lazarus, komm heraus! Und er lebte. Er konnte der Trauer ein Ende setzen. Und das wird er auch in dieser Weltgeschichte tun. Es kommt ein Tag, wo alle Trauer, wo alles Leid, wo alle Not ein Ende findet. Und zwar durch seine Vollmacht, dass er alles beenden wird. Welches wohl war das größte Ereignis in der Vergangenheit? Wenn wir so die Geschichte durchgehen, welches war das größte Ereignis? War es die Entdeckung Amerikas? War es der Flug zum Mond? Oder war es die Erfindung des Computers? All das hat vieles verändert. Was war die allergrößte Sache der Weltgeschichte? Das aufregendste, das bedeutendste, das einmalige Erlebnis, Ereignis in dieser Weltgeschichte. Unzweifelhaft, es war die Auferstehung Jesu Christi. Das hat es bis dahin nicht gegeben. In 1. Korinther 15, Vers 14 lesen wir: Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann versammeln wir uns heute Morgen völlig vergeblich. Dann wäre das völlig, ich will es mal so sagen, völlig für die Katz. Ob wir hier zusammenkommen oder nicht, ist so unbedeutend, wie wer weiß was. Aber er ist auferstanden, er lebt. Und darum ist jede Stunde, in der wir uns unter seinem Wort versammeln, von riesiger Bedeutung. Das hat eine Bedeutung in Ewigkeit, dass wir uns in seinem Namen versammeln, weil er auferstanden ist, weil er lebt und weil er die Gemeinde gegründet hat und weil er gesagt hat, versammelt euch und kommt zusammen unter seinem Wort und predigt das Evangelium allen Menschen. Sagt es weiter, dass Menschen Rettung finden. Und darum gibt es diese Schule hier auf biblischer Basis. Warum gibt es die? Weil Jesus auferstanden ist. Warum rufen wir Menschen zum Glauben? Weil Jesus auferstanden ist. Warum predigen wir über den Himmel? Weil Jesus auferstanden ist. Warum verkündigen wir von dem Leben Jesu? Weil er auferstanden ist. Das ist die Antwort. Das ist das radikalste Ereignis in dieser Weltgeschichte, dass er auferstanden ist und das er lebt. Und das gibt uns die Kraft, diese Botschaft allen Menschen weiterzugeben. Was ist das größte Ereignis der Zukunft? Das war die Vergangenheit, was geschehen ist. Wird es sein, dass Menschen einmal zum Mars fliegen und wie man in allen möglichen Spekulationen sagt, dass man dort Siedlungen errichten wird, was ich für unmöglich halte. Es gibt ja gar keinen Sauerstoff und kein Wasser. Es gibt ja alles das gar nicht. Oder der Flug zum Jupiter vielleicht. Oder die nächste Olympiade. Die überschlagen sich ja immer. Als man die Olympiade in Atlanta hatte, das war die größte Olympiade, die wir hatten. Die größte Schlussfeier. Sydney hat alles übertroffen. Es war noch größer, noch mehr Feuerwerk. Das größte Feuerwerk der Welt hat man gemacht. Nächste Olympiade in Athen. Wird das größte Ereignis sein? Wird man das nochmal übertreffen? Alles, was die Welt je gesehen hat, aber alles, ohne Ausnahme, wird in den Schatten gestellt durch ein Ereignis, worauf wir alle zugehen werden. Und das ist die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das wird das größte Ereignis sein der Zukunft. Und er wird kommen in einem Augenblick, egal was wir gerade machen, in einem Nu ist er da. So lesen wir es im Matthäus Evangelium. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. In einem Nu ist er da. Plötzlich. Wann kommt er? Zu welcher Tageszeit kommt er? Ist wichtig zu wissen. Im Tag oder in der Nacht. Die Bibel sagt uns das in Lukas 17, Vers 31. Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht herunter, um sie zu holen. Und ebenso wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Also wann kommt er? An jenem Tage, wenn du auf dem Dach bist oder auf dem Feld oder in der Schule oder im Gottesdienst oder wo auch immer. Es wird ein Tag sein, wo wir irgendetwas tun, wo wir irgendwo sind. Ein Tag. Also er wird kommen zur Tageszeit. Aber die Bibel ist genauer. da steht etwas, gleich ein paar Verse weiter, in Vers 34. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Der ist verloren. In jener Nacht. Ja, was denn nun? Wann kommt er denn nun? Am Tage oder in der Nacht? Das ist die Frage. Wann wird er kommen? Hier widerspricht sich doch die Bibel, würde jetzt ein Kritiker sagen. Und sogar ganz dicht beieinander bei ein paar Versen. Und da sehen wir, dass die Bibel uns das richtige Weltbild vermittelt. Zu einer Zeit, als die Menschen das überhaupt nicht verstehen konnten. Ich kann mir vorstellen, die Leser zu damaliger Zeit, die das gelesen haben im Neuen Testament, die haben gesagt, das verstehen wir nicht. Heute wissen wir das. Die Erde ist eine Kugel. Und wie ist das bei einer Kugel? Die wird von der Sonne angestrahlt, dann ist die eine Hälfte auf der Tagesseite und die andere Hälfte ist auf der Nachtseite. Und egal, welchen Zeitpunkt wir gerade nehmen, es wird immer so sein, dass die eine Hälfte Nacht hat und die andere Hälfte Tag. Und genau das beschreibt die Bibel sehr exakt. Wenn der Jesus wiederkommen will, dann wird es in einer Millisekunde sein, in einem Nu wird er kommen. Und dann zu diesem Augenblick wird genau die Hälfte der Erde Tag haben und die andere Hälfte wird Nacht haben. So präzise sagt uns das die Bibel. Unabhängig davon, ob die Leute das damals in dem Augenblick verstanden haben. Und daran sehe ich auch, die Bibel ist ein Buch, das für alle Zeiten geschrieben ist. Nicht nur zu irgendeinem Zeitpunkt, dass die Leute das damals verstanden haben. Die Bibel geht oft in ihren Gedanken darüber hinaus, dass es in dem Augenblick noch gar nicht verstanden wird. Und das macht mir deutlich, ich muss gar nicht jeden Satz bis im Letzten verstanden haben, wenn ich das versuche, naturwissenschaftlich zu verstehen. Da muss ich noch warten. Manchmal muss ich 1000 Jahre warten, bis ich das im Letzten verstanden habe. Und so auch hier in diesem Fall. Er wird kommen und wir werden ihn alle sehen. Und dann wird etwas ganz Großes stattfinden. Es werden dann Bücher aufgetan. Und damit möchte ich zum letzten Superlativ kommen in der Bibel. Wir leben ja heute im Computerzeitalter und wir speichern viele Daten in unseren Computern. Und um das noch zu finden und wiederzufinden und zu sortieren, verwenden wir Datenbanken. Eine Datenbank ist ein Programm, mit dem man sortieren kann. Wenn da tausende von Adressen drin sind und ich suche gerade den Meier mit dem Vornamen Friedrich Wilhelm, dann kann ich das in einer Datenbank sofort finden. Die größte Datenbank haben wir allerdings nicht auf unseren Computern, dann mögen sie noch so groß sein. Von der größten Datenbank überhaupt spricht die Bibel in Offenbarung 20, Vers 12. Und da lesen wir, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das ist eine Datenbank, die enthält alles über uns. Nicht nur, wann wir geboren sind, welche Schuhgröße wir haben und welche Augenfarbe, was vielleicht in unserem Pass drin steht, sondern diese Datenbank Gottes enthält die komplette Biografie unseres Lebens. Hier ist jeder Gedanke verzeichnet, in den wir je in unserem Leben gedacht haben, ob er gut war oder böse, alles. Hier ist alles aufgezeichnet. Und wir werden einmal danach beurteilt werden. Wir werden einmal danach gerichtet werden, was wir in unserem Leben getan haben. Ich freue mich immer, zu Lebenden zu sprechen, weil wir Lebenden alle die Chance haben, unser Leben zu verändern. Wir können unsere Biografie, die Biografie unseres Lebens noch korrigieren. Wir können sagen, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Das soll anders werden. Ich werde eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ich werde ihm nachfolgen. Und werde meinem Leben die entscheidende Korrektur geben, dass von nun an in meiner Datenbank bei Gott etwas anders steht. Dann steht ein Datum in dieser Datenbank. Er hat sich entschieden für Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und ihm wurde alles Böse vergeben. Jede Sünde wurde ihm vergeben. Es wird alles gelöscht in dieser Datenbank. Es ist nicht mehr aufzufinden, weil durch das Blut Jesu alles vergeben worden ist. Das ist eine Datenbank, was? Die sucht das alles raus, was in den Augen Gottes nicht in Ordnung ist, und es wird gelöscht. Und es beginnt ein neues Leben, und im letzten Gericht wird das Buch aufgeschlagen, da wird unser Name gefunden, und dann werden die Taten nachgeschaut, und da werden all die bösen Dinge, die wir getan haben, sie werden gelöscht sein. Aber nur in einem Fall, wenn wir in diesem Leben unser Leben dem Herrn Jesus übereignet haben, wenn wir ihn zum Herrn gemacht haben, zum König, wenn wir ihn gemacht haben zum Kapitän auf unserem Lebensschiff, dann wird das so sehen. Dann wird das in dieser Datenbank Gottes stehen. Und wenn die Bücher aufgetan werden, dann heißt es: Komm her, du Gesegneter meines Vaters, gehe ein in das Reich, das ich bereitet habe euch von Anbeginn der Welt. Gehe ein in das ewige Leben. Das wird uns zugerufen werden, weil das in der Datenbank Gottes steht. Wir haben die Chance, unsere Datenbank heute ganz grundlegend zu verändern. Sei es, ob wir schon im Glauben wandeln, dass wir sagen, ich habe meinem Leben doch eine nötige Korrektur zu geben. Was in meinem Leben alles vorkommt, damit kann ich vor Gott nicht bestehen. Das muss ich ändern, radikal ändern. Diese Chance ist mir gegeben, heute. Und wenn ich noch nicht ganz auf der Seite Jesu bin, dann kann ich mich heute auf seine Seite stellen und sagen, Herr Jesus, ich komme heute zu dir und ich bitte dich, dass der Eintrag in deiner Datenbank geändert wird. Dass ich geschrieben werde im Buch des Lebens. Das Buch, in dem alle verzeichnet sind, die zum ewigen Leben gelangen werden. Das ist auch ein Weltsuperlativ. Nie wird in dieser Weltgeschichte eine solche Datenbank geführt werden, wie sie Gott führt. Wo alle Menschen verzeichnet sind, die je auf dieser Erde gelebt haben, in allen Details, in allem Denken und Tun, was wir gemacht haben. Lassen wir uns rufen, so wie der Matthäus am Zoll, damals hieß er noch Levi. Folge mir, sagt Jesus. Wir können heute sagen, ja, ich komme. Herr, ich will dir folgen bis zum ewigen Leben. Gott segne uns in dieser Entscheidung, dass wir mit unserem Willen diese Entscheidung treffen, die eine Bedeutung hat für Zeit und Ewigkeit. Wir wollen ihm dafür danken, dass er uns diese Chance heute gibt. Und ich möchte mit uns beten. Zum Gebet stehen wir auf. Lieber Vater in dem Himmel, in Jesu Namen sagen wir dir Dank für diese Morgenstunde. Wir sagen dir Dank, dass wir dein Wort betrachten konnten und wir sehen, wie viele Superlative dort stehen. Und nichts ist vergleichbar mit dem, was wir in dieser Welt tun können. Dein Buch ist wirklich ein Weltsuperlativ. Aber das Größte, Herr, was du getan hast, ist, dass du gekommen bist zu uns, dass du am Kreuz gestorben bist und du bist auferstanden und du lebst und du bist mitten unter uns. Und heute rufst du uns, dass wir unserem Leben eine Korrektur geben. Und du rufst uns und sagst uns, folge mir. Herr Jesus, lass uns gehorsam sein, dir zu folgen, dass wir uns auf den Weg machen zu dir hin, damit wir das Ziel erreichen, deine Ewigkeit. Herr, hilf uns dabei, dass wir daran nicht vorübergehen. Stehe uns bei und gib uns den Weg zu dir hin. Danke, dass du so barmherzig zu uns bist und uns erretten willst. Amen.